B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön. Die ganze Welt ist schön und es ist schön, dich zu sehen.
Ja, deine Stimme klingt heute auch sehr schön.
Was, meine Stimme?
Ja.
Tatsächlich.
Hast du long Stimme?
Was? Nee, ich habe nicht viel Stimme. Ich versuche das mal zu überspielen. Was, wo sind denn meine Bonbons? Die hast du geklaut, ne? Naja, ich freue mich gleich mal ein bisschen. So, wir haben heute was vor, glaube ich. Wir müssen dringend Dinge besprechen.
Ja.
Und ich habe dann so gedacht, beim Blick auf die ganzen lustigen Sachen, die wir immer machen, das interessiert ja eigentlich gar keinen, oder? Oder uns heute nicht.
Ich finde schon, dass man so ein bisschen Buntes ausstreuen muss, damit das Bittere dann irgendwie besser schmeckt. Das ist so wie in der Medizin.
Damit die Leute nicht merken, dass wir heute was ganz, ganz Arges im Schilde führen. Nee, das schmeiße ich jetzt weg, meine Zettel.
Nein, Zettel. Komm bitte.
Also doch, das ist das, was wir immer machen. Also 70% der Autohändler nehmen keine gebrauchten Batterieautos mehr in Zahlung. Hast du vielleicht gehört?
Ja.
Nachdem die Subventionen, glaube ich, weg sind. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich finde, dass jetzt Herr Habeck übernimmt und dann das fördert.
Ja.
Mit 100% der Anschaffungssumme für mich. Dann kann ich nämlich umsonst E-Auto fahren und das ist ja besser, als ein neues zu bauen, oder?
Würde ich auch sagen.
So.
Es zeigt zumindest, wie die Marktwirtschaft einfach als Innovationsträger funktioniert.
Genau. Das hätten wir sonst länger gemacht, machen wir hier ganz kurz. Wir freuen uns. Ich freue mich auch, was ich goldrichtig finde, für Leute wie uns, die wir sehr viel Geld auf der Bank haben, ist, dass die Zinsen steigen so ein bisschen. Nein, die Zinsen sinken. Und
ja, ich komme drauf an, für wen? Ich habe da gehört, da gibt es so eine disparate Entwicklung in der Zinspolitik, dass der Sparer
kriegt nicht mehr so viel.
Aber der Schuldner
muss ein bisschen mehr zahlen.
Ist ja nur fair, oder?
Ja, finde ich auch. Also ich finde auch gerade, wenn man sagt, dass teilweise die sind auch selber schuld, wenn man Schulden hat.
Daher kommt ja das Wort Schulden ja auch, dass man schuld ist, ne?
Jeder ist seine Schuld Schmied oder wie das heißt. Und dann muss man 16%, teilweise 15,8 auf Schulden auf dem Girokonto zahlen. Das ist doch mal eine schöne Annäherung an den Leitzins.
Der steht wo? Ja,
ich weiß nicht, bei 3 oder so. Ja. Deswegen heißt der ja auch Leitzins. Das schreibt man bestimmt mit D. Und solange die Leute ihre Jobs haben, ist das auch in Ordnung. Und da droht ja nichts.
Nein.
Also.
Wenn die Wirtschaft floriert, dann ist das mit links zu bezahlen.
Ja, das waren jetzt die guten Meldungen, mehr habe ich auch gar nicht. Doch eine hatte ich noch, weil ich mich gefreut habe. Das fand ich wirklich gut. Aus der Nautik, was uns beide ja wahnsinnig interessiert.
Ja.
Und wir sprechen nicht nur gleich über Fregatten, andere. Ich rede jetzt von echten Schiffen und nicht, kommen wir gleich zur Frauenpower. Nein, es ist die Fregatten, unsere Fregatten, die Brandenburg-Klasse, kein Karlauer, hat Computer an Bord und diese Computer werden weiterhin betrieben mit Floppy Disk. Weißt du, was eine Floppy Disk ist?
Das war kurz nach der Datasette, glaube ich, das supergeile, leistungsfähige Medium.
Ja, also die Jüngeren,
flexible
die
hier nicht zuhören, Diskette.
Also man müsste den Jüngeren das jetzt zeigen, wenn wir noch eine hätten. Das war so eine biegbare 8,5 Zoll oder Inch, keine Ahnung. Jedenfalls fahren unsere Fregatten weiterhin mit Computern, die mit diesen Floppies ausgerüstet sind. Man macht jetzt irgendwie Anstalten, das doch mal zu ändern. Aber ich dachte, in unserem KI-Zeitalter ist das doch vielleicht eine ganz gute Idee.
Ja, da fällt es dem Putin ja total schwer, darauf zuzugreifen. Da muss er dann ja persönlich hin, in so einem Kampfschwimmer, Neoprenanzug, schwimmt dann Putin vielleicht mit nacktem Oberkörper
auf
diese Fregatte.
Genau, wir wissen das doch, wir Kriegsexperten, die kann man nicht einfach mit so einem EMP irgendwie ausschalten, Floppy Disks, sie halten immer ihre Daten fest und herrlich, da sind wir sicher, ja.
Und möchtest du damit sagen, dass wir in der Technologie unserer Wehrfähigkeit nicht auf dem neuesten Stand sind? Oder
was? Ja, zum Glück.
Ja, eben.
Eben, das meine ich ja, also dass man bloß nicht jetzt so umstellen auf, das kann man dann auch mit einem Smartphone vom Ufer aus steuern, das wäre ja furchtbar.
Genau.
Wir haben da
Entnetzung, schöne alte Entstandardisierung, das ist eine Möglichkeit, sich wehrfähig zu halten.
Ja, ja. Du weißt ja, dass ich mich immer mit diesem KI und Computerkram dann noch beschäftige. Ja. Und bevor du jetzt zu den ernsten Themen kommst, das muss ich auch noch vorher, also Legitimierung von Doktortiteln, da muss ich dich mal bitte darauf ansprechen
dürfen. Wie willst du denn was in Zweifel ziehen? Glaubst du etwa, dass ich
nein,
meinen Doktortitel nicht auf dem Gutenberg-Weg erworben habe? Oder?
Ja, ich wollte zumindest mal einen Fachmann dazu hören und dich natürlich dann auch nicht delegitimieren, sondern einfach Beweise, dass du auch tatsächlich das selber gemacht hast.
Soll ich das eben holen? Das ist im Nebenraum. Ich habe das.
Ja,
soll ich dir mal erzählen, wie ich meine Doktorarbeit geschrieben habe? Soll ich das mal sagen?
Ja,
da habe ich mindestens 4 Jahre meines Lebens darauf verwendet. Tatsächlich bin ich in Urlaub gefahren, habe da, wo andere Spaß hatten und ihre Karriere vorangetrieben haben, mich auf meinen Hintern gesetzt, jeden Morgen geschrieben, handschriftlich in große, große College-Blöcke hinein, auf Umweltpapier, recyceltem Papier, das mit meinem Kolbenfüller zur Vermeidung von Plastikmüll durch Füllerpatronen in Bibliotheken gesessen. Ja, hab dann, ja.
Das erzählst du mir doch jetzt alles nur.
Nein.
Da gab es noch gar kein Ökopapier.
Doch, das war in den 90er Jahren, da gab es das schon.
Kolbenfüller.
Und hab da sogar mir selbst Gedanken gemacht. Das fand ich noch das Bemerkenswerte daran. Es gab ja kaum was, wo man damals abschreiben konnte. Dieses Internet steckt ja noch in den Kinderschuhen. Mhm. Es gab keine KIs. Ich habe das selber geschrieben und ich finde, ich habe mir den auch redlich verdient, den Titel.
Ich will dir das mal glauben. Ich muss, der Hintergrund ist der, dass man mir zugetragen hat. Whistleblowend. Ich will auch jetzt nicht es zu weit treiben mit den Informationen, aber dass es doch vorkommt, und zwar öfter als man denkt, und in der Vergangenheit schon immer vorgekommen ist, dass Menschen, Ghostwriter, Doktor und vor allem aber Diplomarbeiten, die es heute auch, glaube ich, nicht mehr gibt. Ne?
Nee, heißt jetzt Diplom gibt es nicht mehr.
Master heißt das jetzt, oder?
Ja, oder Bachelor oder so, ja.
Ja, Bachelor ist
vor Diplom, genau.
Ja, aber zumindest Menschen, die glaubhaft versichern mir, dass viele Diplom- und Doktorarbeiten von Ghostwritern geschrieben werden. Das wusste ich noch nicht. Mit dem zusätzlichen Hintergrund, dass diese Ghostwriter jetzt aber auch in die Arbeitslosigkeit rutschen, weil jetzt ja die KI auch noch da ist, die dann die Diplomarbeiten schreibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch mit Doktorarbeiten geht, oder? Muss man da nicht zum Doktorvater und so? Ich kenne mich da nicht aus.
Also wenn die anständig betreuen würden, dann würde ein Doktorvater merken, ob ein Gedankengang von der betreuten Person oder einem Ghostwriter oder gar von einer KI stammt. Aber, und das macht mir natürlich auch Sorgen, die Universität hat vielleicht gar nicht so das größte Aufklärungsinteresse, weil die Absolventen der Doktorprüfung als Kennziffer in die Leistungsbilanz der Universität einfließen. Das heißt, je mehr Doktoranden und Doktorarbeiten du hervorbringst, umso besser bist du als Universität. Und du weißt, wenn man viel von was will, dann verliert das Einzelne wieder an Wert. Das heißt, man muss also auch nicht so genau hingucken und diese Kennziffern durch zugedrückte Augen auch steigern. Aber
das heißt was? Je mehr Doktoren ich produziere, desto besser stehe ich in den Uni-Rankings
da. Genau, oder die Uni selber ist besser gerankt, genau.
Gibt es dafür auch mehr Geld?
Das weiß ich nicht, kann ich mir gut vorstellen. Also es gibt da so Verhandlungen, die bestimmte Quoten zum Ausgangspunkt von Geldmittelfluss bestimmen, also etwa die Dropout-Quote, wenn wir die senken, weißt du, was ein Dropout ist? Das ist ein Studienabbrecher.
Ja.
Und ein Studienabbruch ist, du selbst bist ja einer der erfolgreichsten Studienabbrecher aller Zeiten, ist ja nicht kein Nachteil, sondern kann ja eben auch als biografische Entscheidung sehr sinnvoll sein. Ich bin ja ein großer Freund des gepflegten Studienabbruchs, aber zur Vermeidung dessen werden dann die Leistungsniveaus gesenkt und den Leuten ein wertloses Zertifikat an die Backe geschwatzt.
Mhm. Okay. Nee, du verstehst, warum ich das frage, auch wenn das jetzt überhaupt nicht hierher gehört. Aber wenn ich dann höre, dass die Doktorarbeiten schon in der Vergangenheit von irgendwelchen Ghostwritern geschrieben wurden und jetzt dann auch noch von der KI mit Hilfe von Ghostwritern, dann ist das halt eine Entwicklung, die ich ja überall sehe. Wenn dann einer kommt, wie du, mit Kolbenfüller, wenn er nicht so weit weg wäre, würde ich meinen Pelikan-Kolbenfüller auch noch da jetzt zeigen. Aber das könntest du doch heute gar nicht mehr machen. Also jemand wie du, der ehrlich ist und dann sagt, ich mache jetzt, vielleicht muss man neben mir auch noch im Getränkemarkt arbeiten, aber ich mache jetzt 4 Jahre meine Doktorarbeit auf Büttenpapier mit einem Kolbenfüller. Während die anderen sich von der KI und noch ein bisschen redigiert vom Ghostwriter und auch vorbei an den neuen Uni-Regeln das schreiben lassen und nebenher schon, weiß ich nicht, arbeiten oder in Papas Firma. Da ist doch jemand wie du einfach, hat doch eigentlich gar keine andere Wahl, entweder als wahnsinnig zu leiden oder das auch zu machen.
Also es entsteht ein Konkurrenzdruck, weil die Nutzung unlauterer Mittel einen Wettbewerbsvorteil darstellt und denjenigen ins Abseits stellt, der es redlich und ehrlich macht. Also damit das jetzt nicht missverstanden wird, ich glaube schon, dass die Universität ein großes Interesse daran hat, ein Auge drauf zu haben. Also das, nicht, dass wir uns da missverstehen. Also es gibt sehr viele sehr redliche Betreuer und Leute, die das auch abverlangen. Aber die Tendenz ist ja wie in allen Bereichen, dass die Nutzung oder der Verzicht auf die Nutzung dieser Mittel einen Nachteil bedeuten kann, persönlich, und damit du als die Wahl hast, als Idiot dazustehen und zu verlieren oder eben was zu tun, was sich mit deinen ethischen Ansprüchen nicht verträgt und zu den Gewinnern zu zählen. Denn natürlich sind akademische Karrieren nicht ausschließlich durch Leistung geprägt, sondern es gibt natürlich da auch Netzwerke, die man aufbauen muss und Kontakte, die man pflegen muss und politische Gesinnungen, die man vertreten muss, damit man erfolgreicher auf den Lehrstuhl kommt, den man sich wünscht.
Ich habe das nur mal erwähnt. Entschuldige, dass ich dich in deine Ehrlichkeit in Frage gestellt habe. Das habe ich natürlich nicht. Du weißt, warum ich das mache.
Das gilt ja
nicht nur für das Erschleichen von Diplom- und Doktortiteln, sondern das ist eben eine Entwicklung, die ich sehe. Ob das jetzt unehrlich ist oder nicht, auch die Firmen, die ich dann so höre, die noch Mitarbeiter beschäftigen, zum Beispiel im Kundendienst, liebe Grüße an Leni und Caroline, die fahren natürlich auch besser, wenn sie jetzt KI einsetzen. Ja, also wenn man da so einen simulierten Menschen irgendwas schreiben lässt, was kann ich für sie tun und wie hätten sie es denn gern? Und möglichst noch mit Stimmerkennung. Das heißt, die Firmen, die gerne noch Menschen beschäftigen wollen würden, geraten auch da ins Hintertreffen.
Genau, darum geht's.
Außer einem tatsächlichen Kontakt mit einem Menschen im Schuhgeschäft, wo man einen Beratungsdiebstahl begeht. Wenn du nur telefonierst und jemand sagt, ich beschäftige Menschen, die mit meinen Kunden sprechen, ist er im Nachteil. Durch die anderen, die KI-Segnungen für sich ausnutzen und deswegen natürlich dann billiger anbieten können. Und das sehe ich mit Sorge.
Das heißt, die Gestaltungsmacht der KI-Konzerne entwickelt im Ensemble mit dem Druck der Marktkräfte eine gewisse Wucht zur Transformation, die eine Kultur der Menschlichkeit nach und nach liquidiert. Ist es das, was du sagen möchtest?
Ja, wir haben noch einen Bereich und das sagte ich ja gerade, es ist der persönliche Kontakt zu jemandem. Das kann die KI ja noch nicht ersetzen, also weil die Maschinen einfach noch zu teuer sind, die aussehen wie Menschen und sich so benehmen. Aber im Mail- und Chatbot und dann demnächst auch im Telefonverkehr mit Firmen und Kunden wird jeder im Nachteil sein, der noch Menschen beschäftigt. Deswegen fordern wir ja auch das KI-Free-Siegel für Firmen, die Menschen beschäftigen. So, jetzt habe ich viel zu weit ausgeholt. Komm,
das war klasse.
Du wolltest über was ganz anderes reden, die wichtigen Dinge.
Du wolltest noch mir eine Zahl und zwei Sätze vorwerfen.
Ach so, ja. Der Test für die Ferienzeit. Nee, das war an dich, stimmt. Du bist ja Doktor. Genau, ist das das Gleiche? Das war die Frage. Das war, wir haben mich so beschäftigt. Ich frage einen Doktor. Ist hier die erste Aussage die gleiche wie die zweite? Die erste Aussage lautet, 95% der befragten Wissenschaftler meinen, der Mensch hat einen Anteil an der Erderwärmung. Die zweite Aussage lautet, Wissenschaftler meinen, der Mensch hat einen Anteil an der Erderwärmung von 95%.
Ist identisch.
Sind diese Aussagen gleich? Ist identisch.
Ist identisch.
Okay, siehst du, habe ich richtig gemacht.
Ist identisch.
Das habe ich erkannt.
Ist ja beides mal mit 95. Wenn jetzt in der einen Aussage 95 und in der anderen 100 gekommen wäre, dann wäre da ein Widerspruch.
Ja. So habe ich das auch gedacht. Das ist ja, das ist auch Jacke wie Hose. Da steht doch das Gleiche.
Ja, sicher. Wer behauptet denn da irgendwie was anderes?
Nein, ich bin da nur drüber gestolpert. Also irgendjemand hat rumgequengelt und gesagt, das ist doch vielleicht ein bisschen was anderes. Es sind ja so Leute, die...
Wissenschaftsleugner, also
diese,
ne?
Aber auch diese Haarspaltereien, wo man jetzt sagt, das ist doch, Entschuldigung, gleiche Wörter, gleiche Zahlen.
Ja. Wissenschaftler 95 Klimawandel.
Ja.
Ja, und die deutsche Sprache also, lässt es ja zu, dass man so ein paar Umstellungen auch vornimmt.
Ja, eben. Das ist sogar ein Satzzeichen, ein Doppelpunkt ist auch fast an der gleichen Stelle. Ja. Also wird das ja wohl die gleiche Aussage sein. Das haben wir nicht, wenn das anders wäre, dann würden wir ja auf völlig falschen Prämissen.
Oder lass mich doch nochmal nachdenken.
Ja, mach ich nicht drüber nachdenken.
Ich glaube, der erste Satz thematisiert die Art und Weise, wie eine Aussage in Geltung gesetzt wird, nämlich über das Quantum der Wissenschaftler, die dieser Überzeugung nachgehen.
Mhm. Da ist übrigens der Anteil nicht quantifiziert.
Der Anteil des Menschen am Klimawandel ist nicht quantifiziert, sondern der Anteil, genau, der Leute, der die das für wahr halten. Mhm. Wenn ich mal über den Satz selber nachdenke, könnte man den auch schon in seinem Wahrheitsgehalt natürlich in Frage stellen, weil die Mehrheit ja nicht für die Wahrheit steht in der Wissenschaft. Aber lassen wir das mal außen vor.
Na gut.
Jedenfalls wird da thematisiert, wie die Geltung einer Aussage begründet wird, nämlich über das Quantum der Wissenschaftler, die dieser Aussage zustimmen würden. Im zweiten Fall werden die Wissenschaftler auch bemüht, aber nicht quantifiziert und auch nicht qualifiziert. Aber der Anteil des Menschen am Klimawandel in seiner Verursachung wird über 95% festgelegt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Aussage, die sich auf die Feststellung des Wahrheitsmodus bezieht. Und auf der anderen Seite geht es um den Kern der Aussage im Hinblick auf das Thema, nämlich den Gegenstand des Klimawandels. Ist doch nicht dasselbe. Jetzt, wenn man so einen Moment mal innehält und über was nachdenkt.
Ach, Matthias.
Nee, Sven, ich muss das revidieren. Das ist nicht dasselbe.
Na gut, also das ist, will ich jetzt nicht vertiefen. Ich bin Kind dieser Zeit und das ist für mich jetzt auch schon wieder viel zu viel Faktenzeug. Weißt du?
Lass uns über das Wesentliche sprechen.
Ja.
Geile Weiber.
Lass uns über das Wesentliche sprechen. Geile Weiber.
Was hast du da hinten können?
Das war schön.
Ach so. Oh.
Das darf meine Frau gar nicht sehen. Da war nix.
Nee.
Carsten kann das auch bestimmt noch weglassen.
Ja, ja.
So gut mit ganz vielen Effekten.
Ich war schon die ganze Zeit hier ganz rollig. Ja.
Ich weiß auch nicht. Ja, wolltest du darüber sprechen? Frauenpower.
Frauenpower.
Darüber wollen wir sprechen, oder?
Ja.
Ja. Ja, das finde ich.
Die Alena.
Ich bin ja schon immer dafür. Ja, nicht nur die Alena, da gibt es ja auch noch andere.
Also die Anja.
Alena werden wir jetzt besonders. Ja, die Anja, die Tochter von Hannelore, oder?
Das ist, von Helmut.
Die kennen ja jetzt. Ja, Helmut und.
Ach so.
Hannelore und Michael. Nee, Frau Kohl meinst
du? Anja Kohl. Alena Büchs. Ja. Wie hieß die dritte? Heißt sie Caroline Ehmke?
Caroline Ehmke, ja, aber ich finde ja auch, da gehört dann als Mutter Courage noch die Zimmerflagg dazu. Und so. Es gibt so viele tolle Frauen im Moment. Ich bin so begeistert.
Weiß ja gar nicht, wohin mit seiner Begierde.
Matthias, das hat doch nichts mit Begierde zu tun. Das ist ja so, ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass ich Alena einfach, dass ich ihr verfallen bin oder dass ich sie einfach toll finde. Sie ist einfach bildschön. Sie ist hochintelligent und.
Und du weißt ja.
Ich stehe ja auch auf Macht. Und
die mächtigste erogene Zone befindet sich ja zwischen den Ohren.
Mhm. Ja.
Und da hat die Alena ja Augen zu bieten. Ne?
Ja. In jeder Hinsicht.
Ja.
Also ich war so begeistert, das hast du sicher gesehen. Also die Palastrevolution von Thilo Jung und Kohorten. Oder Konsorten, wie das heißt. Heißt das so?
Ja, Konsorten. Kohorten wären, wenn sie gemeinsam in einem Garten wären. Der Hortus.
Ach so.
Die Kohorte. Das
sind Kohorten.
Genau.
Korinthen. Thilo Jung und Korinthen. Die Kohorten. Ja, gut.
Wir müssen, glaube ich, davon sprechen, warum. Also, wir sprechen jetzt möglicherweise in Rätsel. Es häufen sich Auftritte, wo entschiedene Frauen Courage zeigen, indem sie sich einsetzen für den Rechtsstaat, etwa für das AfD-Verbot, für das Verstummen von Opposition oder für die Aufhebung des Pluralitätsgebotes.
Ja, was sind das Pluralitätsgebot? Das heißt, dass man verschiedene Meinungen haben darf?
Ja,
oder was,
dass man Pro und Contra zum Beispiel zu Wort kommen lässt.
Ja, aber nochmal, das sind natürlich, du kannst ja auch gleich zu Frau Kohl und sowas sagen, aber ich finde, nochmal, deswegen finde ich ja Alena so hervorragend, sie ist ja nun mal eine hochdekorierte, die unsere Chefethikerin gewesen, ja, also auch wenn sie eigentlich Genethikerin ist. Ich habe unter Ethik immer was verstanden, das hat irgendwie sowas Feines. oder?
Wenn ich es mal sagen darf, aus meiner, es gehört ja in meine Domäne der Philosophie. Es ist ja eine Disziplin, in der wir die Grundlagen zur Beurteilung von Gut und Böse überprüfen und als Prinzipien ausweisen. Und dazu nutzt man ja rhetorisch eher das Florett.
Ja.
Und sie kommuniziert ja mitunter schon mal auch mit der Kettensäge. Und du hast gesagt, du stehst drauf, wenn Frauen so ein bisschen handfester formulieren.
Naja, was heißt handfester? Man muss das doch auch mal, das hat doch eine große Spannweite und eine große Kraft, wenn dann jemand, der eigentlich für Florett steht und für Ethik, das ist für mich auch irgendwas Gutes, sich auf eine Bühne stellt und dann so vulgär aggressiv auftritt. Also,
weil es nicht alle gesehen haben. Ich weiß, dass du das in deiner libidinösen Begeisterung dir mehrfach angeschaut hast. Kannst du das vielleicht ein wenig wiedergeben, was sie da gesagt hat?
Zitat, sie ist eingestiegen mit, sie wollen dich deportieren oder deine Mutter. Und zwar scheißegal, ob ihr Deutsch seid. Das ist für mich stark. Also dass ich sage, das erwarte ich nicht von einer Ethikchefin, und der Rest, den sie da vorgetragen hat, das ist ja, ging ja in die gleiche Richtung. Ne? Das inklusive des Tonfalls, also die EU geht kaputt, die Wirtschaft geht in den Arsch. So steht unsere Ethik, Ex-Ethik-Chefin vor einem begeistert klatschenden Publikum und führt Dinge aus. So, ja, mein Gott, ja.
Kurz mal zu sagen, und das waren alles Phänomene, die verursacht werden von der AfD.
Ja.
Beziehungsweise die drohen, sobald die AfD die Macht ergreift, und das wurde in einer drastisch bildhaften Sprache theatralisch inszeniert.
Mhm.
Was mir aufgefallen ist, oder worauf ich aufmerksam geworden bin, dass sie auch die Rolle der Frau einer Neudefinition zugeführt sieht durch die AfD. Kannst du das nochmal zitieren?
Ja, sie hat gesagt, also sie fragt ja ins Publikum, sagen wir jetzt einfach, dann ist das halt so und nehmen wir das einfach hin, bis es zu spät ist. Zitat eines wohl AfDlers von ihr, also okay, mein Lieber, du wirst das Familienoberhaupt, okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder, viele Krieger, Kämpfer. Das war Alenas Text. Ich musste ein bisschen nachdenken, bis ich das verstanden habe, was sie genau meint.
Mir, eben.
Im ersten Moment schien es mir ein bisschen durcheinander zu gehen, dass also in der Küche viele Kinder, Krieger, Kämpfer.
Soweit ich weiß, macht man Kinder im Schlafzimmer, nicht in der Küche. Aber gut, wenn die Frau die ganze Zeit am Herd steht.
Naja, klar, aber gut. Also kriegst Kinder, viele Krieger, Kämpfer in der Küche. Weiß ich nicht. Also wozu gibt es Krankenhäuser? Kann man auch zu Hause, kann man auch in der Küche machen.
Ja.
Ohne Frage.
Aber ich wozu den Krieger? Verstanden. Also will die AfD den Krieg gegen Russland und braucht dafür viele Kinder?
Ja, da bin ich auch weiterhin nicht so ganz sicher, was damit gemeint sein könnte. Vielleicht können wir da vielleicht nochmal nachfragen, ja. Weil die AfD will jetzt Krieger, ganz viele Krieger in der Küche herstellen, um Russland anzugreifen. Ist das so?
Ja, ich hab noch gehört, dass das bei dem Russlandkrieg, bis die Kinder dann auch einsatzfähig sind an der Front, das dauert ja einen Moment, hat die AfD sogar jetzt einen Vorschlag unterbreitet, dass es so Pubertätsbeschleuniger gibt, damit die möglichst die schnell waffenfähig werden aus der Küche. Mhm.
Ja. Gut, aber nochmal, am meisten gefällt mir natürlich, dass sie das so entschieden vorträgt, dass sie mit scharfes Schwert, ja, wir brauchen weiter unser schärfstes Schwert, denn das sind Verfassungsfeinde, also die AfD.
Mhm.
Gegen Verfassungsfeinde hat unsere Verfassung was, ich zitiere, Paragraph 21 Grundgesetz, Verstöße gegen die Menschenwürde. Das fand ich stark,
ja.
Weil es so eine, es ist was für intelligente Menschen, also die Ethik studiert haben, wo man dann sagt, das hast du gut gemacht, weil du bringst ja viele Sachen zueinander, nicht durcheinander. Ja. Genau, weil das Grundgesetz hat ja gar keine Paragraphen.
Das ist ja Psalme, ne? Das ist ja der Psalm 21 des Grundgesetzes.
Richtig, darauf stellt sie ja auch ab,
ja.
Weil der Psalm 21, ne? Deine Hand wird finden all deine Feinde, deine Rechte wird finden, die dich hassen.
Ach.
Das ist Psalm 21. Das heißt, sie besitzt diese intellektuelle, weiß ich auch nicht, wie nennt man so planetengroße Dinge, also dass sie das alles zusammenbringt.
Ja.
Und für uns, die wir ja intelligent sind,
ja,
sagt, also natürlich sage ich jetzt nicht Artikel. Ich sage jetzt Paragraph und meine Psalm.
Ja.
Weil das 21 Grundgesetz, Paragraph 21, super.
Meinte sie vielleicht Stuttgart 21?
Ja, vielleicht, aber dass auch Stuttgart 21 hat ja überhaupt nichts mit der Menschenwürde zu tun. Das ist ja kein, da ist ja nicht Verstöße gegen
Menschenwürde geregelt. Also, dann meinte sie es vielleicht doch
nicht. Nein, dann meinte sie vielleicht doch. Vielleicht auch Psalm 23, ja. Ich fand das wahnsinnig überzeugend, was sie da gemacht hat.
Ja.
Mit dem Schlusssatz irgendwie adressiert an die AfD, an jeden einzelnen AfD-Wähler. Die sind ja gesichert, rechtsextrem, totalitär. War ja auch von ihr, aber vertu dich nicht, sie hassen dich. Also alle anderen. So, dass man einfach sagt, das, was wir dringend brauchen, also das Ende der Spaltung und eine Versöhnung, das hat sie ja maßgeblich befördert.
Ja, weil Hass ist ja rechts, ne? Kriege ich jetzt auch wieder.
Ja, also gut, hervorragendste Vertreterin dieser ganzen Frauenpower.
Ja.
Ich habe dem wenig entgegenzusetzen oder nichts außer
Begeisterung.
Bedingungslose Begeisterung.
Begeisterung, ja.
Ja.
Ich schließe mich dir da uneingeschränkt an.
Gott sei Dank, sonst bist du ja auch morgen tot.
Ich muss da nur meinen Fokus ein bisschen verengen, weil die Begeisterung entzündet sich ja an dem, was man ihre Performance nennt. Also es ist eine performative Leistung. Die Art und Weise, wie sie etwas darstellt, ist genial. Was man ein wenig ausblenden muss, ist ja die inhaltliche Richtigkeit und die logische Stringenz. Das ist ja weitgehend abgekoppelt vom Realitätsprinzip oder einem Wahrheitsanspruch.
Mhm.
Ist einfach der, ein überzeugender Vollzug von etwas jenseits von Gut und Böse, jenseits von Wahr und Falsch.
Ja. Also da hast du, wenn ich das nochmal wiederholen darf, weil das vielleicht wichtig ist, damit das alle verstehen, was du gerade sagst.
Entschuldigung, ja.
Nein, so ein Satz wie, sie wollen dich deportieren oder deine Mutter, und zwar scheißegal, ob ihr deutsch seid. Das bleibt dann einfach so stehen. Als ginge davon irgendwas. Also als wäre davon irgendwas richtig. Als wäre davon irgendwas je von irgendwelchen Leuten gesagt worden. Ja, also es ist ja wirklich losgelöst von jeder Realität, was sie von sich gibt. Aber es stört ja keinen.
Das Alice ist, Weidel ist, glaube ich, homosexuell und ist mit einer schwarzen Frau zusammen in der Schweiz mit mehreren Kindern und, glaube ich, verfolgt nicht das Interesse, die Rolle der Frau gravierend zu ändern.
Ja, aber das ist gänzlich irrelevant und das ist ja auch das, was wir beobachten mit großer Begeisterung bei unseren gerade vorwegreitenden Amazonenfrauen. Man sagt, das ist ja völlig wurscht. Es gibt ein Ergebnis, das wir vorwegnehmen.
Ja.
Das ist relativ einfach. Also von der AfD will euch alle deportieren, auch wenn ihr Deutsche seid, bis wie Putin will Europa einnehmen. Und damit erübrigt sich jede Diskussion.
Das Verhältnis, oder? Von dem, was der Fall ist und das, was gesagt wird, wird gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Also normalerweise muss das, was man, oder kann das, was man sagt, sich messen an dem, was der Fall ist. Also zum Beispiel sagst du jetzt, die Erde ist eine Scheibe, dann sage ich, nee, ich glaube, die ist eine Kugel. Und dann würden wir mal gucken, ob eine der beiden Aussagen zutrifft. Hier ist es jetzt so, dass das, was gesagt wird, das Sein stiftet. Also das heißt, es gewinnt Realität dadurch, dass es gesagt wird.
Mhm.
Es ist der Fall, weil sie es sagt. Sie sagt es nicht, weil es der Fall ist, sondern es ist der Fall, weil sie es sagt. Und jeder, der dann was dagegen hat, der ist natürlich rechts.
Ja, und weitergehend, er verwirkt aber auch sofort, wenn er was dagegen sagen möchte. Und das haben wir ja bei Frau Kohl gesehen.
Ja.
Verwirkt automatisch das Recht, sich überhaupt äußern zu dürfen.
Disqualifiziert sich als legitimer Sprecher.
Ja. Das haben vielleicht auch alle gesehen, sonst müsstest du das bitte noch.
Würde ich gerne schildern. Also da ist eine Situation von einer Person, die ja in der, wie hieß diese Sendung, LOL?
Ja, so hieß die, ja.
Ja, wo jemand, der da ein Hauptdarsteller war, weil er im Zusammenhang mit der Überschwemmung im Ahrtal bzw. im Erftkreis sich lachend aus der Kanzlerschaft herausgewunden hat. Was, glaube ich, ein Ausdruck von Weisheit war bei Armin Laschet, glaube ich, tatsächlich. Also Armin Laschet sitzt in einer Stammtischsimulation im Bayerischen Rundfunk am Tisch und beklagt eigentlich, dass es die Debattenkultur in Deutschland kaum noch gibt. Obwohl er selber also durchaus robust gegen Putin vorgehen möchte, findet er, dass wir uns erinnern dürften an den NATO-Doppelbeschluss und die Friedensbewegung in Deutschland. Und er bedauert, dass es eine plurale Diskussion in Deutschland gibt. Würde als Ausnahme gelten lassen die BSW und Sarah Wagenknecht, die sich öffentlich äußert und spendet ihr Anerkennung, obwohl er zugleich auch sagt, dass er mit ihren Positionen nicht übereinstimmt. Und dann meldet sich zu Wort Anja Kohl, die ich persönlich, du weißt ja, ich bin ja großer Spekulant, ich habe ja viel mit Aktien gearbeitet. Ich gucke immer vorher nochmal vor den Nachrichten Anja Kohl im ARD, wenn sie ihre Börsenanalysen gibt. Und wo ich sie auch immer wieder getroffen habe, war bei Vorträgen zugunsten von großen Unternehmen, wo sie als Referentin oder Moderatorin aufgetreten ist, gegen ein Honorar. Ja, für das wir beiden wahrscheinlich, ja, egal. Jedenfalls. Also ja. Diese Frau meldet sich dann zu Wort und geht gar nicht auf den Punkt ein, den Laschet da macht, indem sie dann also sagt, ja, das darf es geben, Pluralität, oder das sollte es geben, sondern sie sagt, Sarah Wagenknecht würde Unsinn erzählen, das wären keine Meinung, das wären keine Position, das wäre in der Sache falsch, und nimmt dann auch so ein bisschen die Geschmeidigkeit aus der Diskussion und wird dann sehr kategorisch, aber verfehlt für mich das Thema. Also für alle, die es nicht gesehen haben, es ist eigentlich überall im Netz zu finden, Anja Kohl und Armin Laschet zum Thema Meinungsfreiheit.
Ja, naja, also nochmal kategorisch angucken unbedingt, um mal zu verstehen, wie so manche und viele wahrscheinlich ticken. Ich glaube, wir kommen gleich noch ein bisschen grundsätzlicher dazu. Wenn Laschet etwas Selbstverständliches sagt, also man darf doch wohl sagen, ich will einen Frieden, ich will Friedensverhandlungen jetzt, dann ist das abgelehnt von der Vertreterin der Frauenpower. Weil man darf auch sagen, die Erde ist eine Scheibe, wie Frau Kohl das konterte.
Genau.
Also es ist einfach indiskutabel, und was Frau Wagenknecht macht, das sind keine Meinungen, das sind einfach falsche Fakten.
Genau.
Das ist das, was du beschreibst, dass man sagt, dass du bist disqualifiziert, diskreditiert und raus. Diese ganzen Dinge sind nicht erlaubt unter der Meinungsäußerung. Das ist keine Meinung.
Genau.
Und wir leben in einem Klima, wo wir ja auch beim WDR, haben wir ja beide gesehen unter der Woche, Meinungsfreiheit soll dann das Unwort des Jahres werden.
Ich glaube, es war der MDR.
Ach so, ja, entschuldige, ja, der MDR, das ist, ja. Ja, Unwort des Jahres.
Nur wegen der Quelle, genau. Und zwar auch die Begründung ist super. Hannah Arendt hat ja gesagt, dass es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern dass es darum geht, den Raum, innerhalb dessen ermittelt wird, wer den Recht hat, aufrechtzuerhalten. Das ist genau das, was ich selber ja auch sage. Wir brauchen einen Korridor, in dem die Menschen darüber prüfen, welche der Aussagen stimmt. Und dazu sollte man ja möglichst viele zur Geltung kommen lassen. Jetzt ist es ja so, dass angeblich die Rechten diesen Korridor vernichten wollen. Und deshalb müssen wir den Korridor so eng ziehen, dass die Rechten darin nicht vorkommen. Das ist eine völlig verdrehte, perverse Argumentation von Menschen, die sagen, die Meinungsfreiheit ist dann in Ordnung, wenn man die richtige hat. Wenn die Rechten allerdings sich darauf berufen, ja, dann wird der Gedanke der Meinungsfreiheit pervertiert, wird für die Interessen der Rechten missbraucht, und deshalb müssen wir die Meinungsfreiheit einschränken, um sie zu retten.
Ja, okay.
So habe ich den Text verstanden. Vielleicht habe ich nicht genau genug gelesen. Aber jedenfalls,
wir müssen die Meinungsfreiheit einschränken, um sie zu retten.
Ja, also, wir müssen. Es ist wie mit den Grundrechten in der Corona-Zeit.
Ja, aber dann lass uns das auf den Fall Kampack bitte dann mit hineinpacken. Ja. Weil das, was hier passiert, vom MDR, Menschen, Frau Kohl, Frau Büchs und allen, wie sie da sind, findet ja dann auch noch den Widerhall juristisch im Fall Kampack. Ich bin kein großer Fan von Herrn Elsässer und oder dem Magazin, soweit ich das überhaupt zur Kenntnis genommen habe.
Ist aber ehrlich gesagt unerheblich. Also ich mag auch die St. Pauli-Nachrichten nicht, und ich finde trotzdem, dass es das geben muss im Pressesegment.
Ja, das ist ja auch das, was Laschet eigentlich versucht zu argumentieren, dass er sagt, aber ich setze mich dafür ein, dass sie eine Meinung vertreten dürfen, die überhaupt nicht meine ist. Genau. Das ist eigentlich das Wesen von...
Und auch in einer Weise, ich meine, das Interessante ist ja, dass bei dem Kompakt-Magazin selbst Punkte, wo man sagen würde, den würde ich tendenziell sogar folgen wollen, die Art und Weise der Thematisierung und Dramatisierung stilistisch nicht jedermanns Fall sein muss. Aber auch wie, sag mal, der künstlerische Wert der St. Pauli-Nachrichten nicht auf dem Niveau des Art-Magazins ist. Aber die Geschmäcker sind halt verschieden, und ich finde, das ist in einer pluralen Gesellschaft nicht nur möglich, sondern nötig, dass es sowas gibt.
Ja, aber das ist die Tatsache, dass jetzt dann die Frau Innenministerin, Phaser on Stun oder Phaser on Kill, einfach sagt, ich deklariere jetzt eine GmbH um zum Verein, verbiete den und beschlagnahme alles und stelle möglichst noch alles unter Strafe, jeder, der das jemals verbreitet hat.
Ja, und was ich so subtil fand, wenn ich das kurz noch erwähnen darf, ist, dass ja in dem Moment der Razzia zufälligerweise auch das Fernsehteam von Kontraste vor Ort war.
Ja, die haben halt einen guten Riecher.
Ja, oder Geschwisterverbindung zu Hubertus Heil, könnte auch sein.
Ja, auch da gibt es wohl. Ich glaube nicht, dass man das allzu niedlich und kleinreden kann, weil das, was wir hier erleben, also wenn was gerade unter die Räder kommt, ist tatsächlich die Meinungsfreiheit oder dass man sagt, wir dürfen eine abweichende Meinung äußern von allen Seiten. Und mir scheint das ein ausgesprochen bedrohliches Phänomen zu sein und auch tatsächlich das Ziel, denn wenn wir nicht mehr keine Meinung mehr äußern und nicht mehr hören dürfen, dann bist du eher Experte, du bist ja Demokratie-Fan. Ich glaube, dass das einfach nicht geht. Ich glaube auch, dass es das Ziel ist. Also, dass es das Ziel ist, dieses auch dieser ganzen fast überstürzt ausgerollten Pandemien wegen des irgendwie kollabierenden Bankensystems, das müssen wir hier nicht vertiefen, aber man sagt, wir müssen jetzt in der nächsten Phase, und es wird ja ausreichend kommuniziert von Klaus bis UN, bis wir müssen jetzt Fehl- und Falschinformationen unterbinden. Das ist nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir Fehl. Wir müssen einfach abweichende Meinungen und die Wahrheit unterbinden. Es darf dann nur noch gesagt werden, was der Kaiser sagt.
Lass mich noch mal kurz einen Schritt zurück tun, bevor wir das in den größeren Rahmen bringen. Du hast in der Tagesschau auch gelesen, die Begründungen, die angeführt werden, warum Kompakt Magazin, beziehungsweise der Verein auch, das ist juristisch natürlich völlig unsauber, verboten werden muss. Und als ich mir diese Punkte angeschaut habe, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil das alles Punkte sind, die wir offen gestanden in satirischer Form möglicherweise auch hätten sagen können oder vielleicht ähnlicherweise gesagt haben, sodass im Grunde jetzt keiner mehr sicher sein kann, wie war das bestrafe einen Erzieher 100. Das heißt, es gibt keine Verlässlichkeit mehr. Ich glaube, Henning Rosenbusch hat geschrieben, dass er sich seit langem nicht mehr so ohnmächtig gefühlt hat wie in diesem Moment. Ja, weil es offensichtlich keine Hemmungen mehr gibt, autoritär Gebrauch zu machen von einem Staat, der sich selber an die Regeln, die er zu verteidigen vorgibt, nicht mehr gebunden fühlt.
Ich denke, wir werden die Tagesschau dann nochmal irgendwo zitieren und sei es unter diesem Video. Das ist in der Tat, da verstehe ich Henning, dass man sagt, das ist ja eigentlich Feierabend. Ne? Also soll ich es vorlesen? Nö.
Doch, mach mal ein bisschen. Dann lass uns mal so ein bisschen hier.
Naja, also entscheidend für das Verbot ist, dass ein Kompakt nach Bewertung des Innenministeriums gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung und die Menschenwürde verstößt und dabei aggressiv kämpferisch auftritt. Da stehe ich schon davor und sage, wie kann man sowas schreiben? Okay, und nach Belegen muss man nicht lange suchen. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Kompakt sprach von sich selbst als Widerstand. Seit der Pandemie wurde das politische System als Corona- oder Impfdiktatur diffamiert. In einer Sendung zur Vogelgrippe hieß es kürzlich, neuer Impfterror sei im Anmarsch. Während der Corona-Pandemie seien die Menschen zwangsgeimpft worden. Diese Aussagen, die du gerade meintest, diese Meinungen, sind also insofern nicht zulässig, sondern diese Meinungen zu haben, rechtfertigt, dass man gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt.
Und da hat dann. Da ist ein bisschen so eine Argumentationslücke, die für mich dieses angeführte Prinzip und die vermeintlichen Beweise irgendwie miteinander in Verbindung bringen würden, weil normalerweise würde ich sagen, das ist die Aufgabe der vierten Gewalt, nämlich die Kritik der anderen Gewalten. Mit einem gewissen Spielraum an Stilistik und Geschmack. Wir haben ja eher immer subtil argumentiert, aber
Es gab mal eine Zeit, ich kann mich erinnern, da gab es noch, also es hieß Bundesverfassungsgericht, das auch mit.
Was war das nochmal?
Sag nochmal. Explizit, ach, so ein komisches Gericht, nicht wichtig. Nicht mehr so wichtig, aber die auch nochmal sehr deutlich erklärt haben, zuletzt, glaube ich, in einem grundsätzlichen Urteil 2011, ich müsste jetzt gucken, was denn Meinungsfreiheit heißt. Also das genau das, wie wir es eigentlich auch damals noch verstanden hatten, dass man auch in geschmackloser Form Meinung äußern kann, also solange man jetzt nicht volksverhetzt, was immer das sein mag.
Aber es ist keinen einzigen Prozess, den die in der Frage verloren hätten, oder?
Nein, weil man, das, nein, natürlich nicht. Also, dass man sagt, das war bis 2020, also bis zum Schalterumlegen auf totalitär, haben wir eigentlich gedacht, wir verfügen über irgendwelche Meinungsfreiheit und andere Freiheiten.
Unwort des Jahres, ja.
Ja.
Was vielleicht, mir macht noch so einen Aspekt nochmal Gedanken, nämlich die haben ja auch ein Interview durchgeführt mit der Frau Sacharowa, die als Vertreterin, was war das, Pressesprecherin des Ministeriums für irgendwas in Moskau, sich geäußert hat zum Thema Energieversorgung und deutsch-russische Verhältnisse. Mhm. Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Sie vermutet das, aber das ist ja eine Russin.
Ah, das ist wieder Putins Desinformation.
Ja, ihre Desinformation ist ja die, dass sie gesagt hat, wir haben euch das Gas nicht abgedreht und es würde nur ein paar Tage dauern, es wieder anzudrehen und ihr wolltet unser Gas nicht haben. Das sind Aussagen, die nicht, das ist nicht diskutierbar. Hm. Das sind einfach falsche Fakten. Und wer solche falschen Fakten von Feinden kommuniziert, der wird abgeschaltet.
Ja, das verstehe ich natürlich sofort, ne? Ja, da scheint sich ja ein gewisses Grundmodell abzuzeichnen, was die Balance zwischen dem, was man sagt und dem, was man als Ausgangspunkt für die Geltung dessen, was man sagt, ausmacht, dass das nicht mehr so richtig zusammenpassen muss. Also der Wert der Aussage entscheidet schon allein über seine Richtigkeit. Wenn er moralisch ist, wenn er politisch korrekt ist, dann gilt es. Unabhängig davon, ob ich es begründen kann, ob dieser Korridor, von dem Hannah Arendt gesprochen hat, genutzt wird, dass Menschen sich darauf verständigen, dass es Wissenschaftler waren, die irgendwas sagen. Also ich will das mal zusammenfassen in einer Beobachtung. Ich weiß nicht, ob du die nachvollziehen kannst. Ich habe das Gefühl, dass es keine Begründungsfiguren mehr gibt, die das, was politisch geäußert oder getan wird, hinterlegen. Wir hatten ja noch am Anfang der Corona-Pandemie immer wieder so Verlautbarungen, wo man gesagt wird, ja, die Zahl der Toten, die Überlastung der Intensivstationen, dieses oder jenes, das exponentielle Wachstum, all das ist erforderlich oder macht erforderlich, dass wir diese oder jene Maßnahmen ergreifen. Das heißt, es gab eine Art Diskurs, der gesagt hat, wir brauchen das, eine vermeintliche Argumentation, eine Theorie. Es gab ein Gremium, die Leopoldina, das RKI, also es wurde immer noch eine Instanz benannt. All das ist, auch wenn es damals nur Firlefanz war, wie wir heute wissen, durch die RKI-Filets, selbst das, dieser Firlefanz ist verzichtbar geworden. Also das heißt, es gibt eine begründungslose Geltung von Aussagen. Es gibt eine Radikalität der ethischen Wucht, die Anja Kohl ermächtigt, den armen Armin Laschet an die Wand zu fahren. Was natürlich bedenklich ist, weil dadurch so ein Kipppunkt erreicht wird, wo man sagt, die Argumente sind ausgetauscht. Diejenigen, die Insassen dieses Glaubenssystems sind, also sozusagen die Bewohner des Gender Wonderlands, die brauchen sowieso keine Begründung, die sind beseelt von der Richtigkeit ihrer Mission. Die anderen, die kritisch sind, denen schulden wir auch keine mehr, weil die uns sowieso egal sind. Die werden von der Wucht der politischen Transformation sowieso überfahren. Wofür brauchen wir noch Argumente? Jetzt wird exekutiert.
Ja. Also mich hat nur gerade gestört an dem Begriff beseelt, also sowieso, aber nein, weil das ist eigentlich unscharf, ne? Dass man sagt, wir sind beseelt von unserer Weltsicht, das ist ja nicht so. Die haben die Fakten. Das ist das Kultische an dieser ganzen Veranstaltung für mich. Also dass man sagt, wir sind in so einer Inquisitionsphase angekommen. Es wird nicht diskutiert. Das darf nicht hinterfragt werden. Das ist eigentlich Torquemada, also spanischer Folterkönig. Es hat nicht in Frage gestellt zu werden, dass das so ist, wie ich sage.
Genau.
Und das ist eine Form von, das kommt mir nicht so vor, als wäre das zu vereinbaren mit dem, was wir in den letzten 200-300 Jahren uns erkämpft haben an Aufklärung und Demokratie oder was auch immer Demokratie sein mag. Weil es wird doch demnächst komplett abgeschaltet, oder?
Ja.
Die Möglichkeit für dich oder mich zu sagen, ich bin anderer Meinung, das ist dann so sofort.
Es wird doppelt abgeschaltet. Du hast gerade gesagt, bestimmte Sprecher sind nicht mehr zugelassen, sofern sie nicht ihre Zunge zuschneiden auf das, was alle sagen. Aber auch Verfahren, des Miteinandersprechens werden ausgesetzt. Also das wechselseitige Überprüfen von Pro und Contra, von Argument und Gegenargument, das Abwägen von Aspekten. Das, was Wissenschaft und Demokratie und Politik jemals ausgemacht haben, das ist alles suspendiert, außer Geltung gesetzt, weil die Aussage an sich schon so wahr ist, dass sie zwangsläufig ist. Mhm. Das heißt, sie muss nicht mehr begründet werden. Die Zeit der Begründung haben wir hinter uns gelassen und jetzt rollen wir auf der schiefen Ebene immer weiter hinab in die Katastrophe. Was mich daran, lass mich noch das Ganze einen Schritt weiter tun. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu früh. Wenn politisch die Dinge nicht mehr erwachsen aus Begründungen, aus Diskurszusammenhänge, sondern einfach politische Ankündigungen eine Zwangsläufigkeit nach sich ziehen, die dann unbegründet vollzogen wird, dann bedeutet auch, dass es für niemanden mehr abschätzbar ist, was die Politik als nächstes tut. Denn wenn das nicht mehr erwächst aus dem, was man sagt, aus dem, was man als Begründung vorgibt, dann gibt es keine roten Linien mehr, weil jederzeit das Unbegründete eintreten kann. Und es gibt auch keine Vorhersehbarkeit mehr im Hinblick auf das Handeln. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit der reinen Willkür, die aber immer gerechtfertigt ist. Sehe ich das richtig?
Gerechtfertigt durch was? Durch nichts?
Durch nichts, genau. Die eine Rechtfertigung nicht mehr bedarf. Entschuldigung, das war ein bisschen bescheuert formuliert, weil Rechtfertigung ja immer noch ein Verfahren im Vorhinein ansetzt. Diese Verfahren braucht man nicht mehr, genau. Die ungerechtfertigt, aber nicht mehr rechtfertigungsbedürftig ist, würde ich vielleicht sagen.
Mhm. In dem Zustand sind wir jetzt aber schon auch noch einen weiteren Schritt. Selbst wenn man dann sagt, im Nachhinein, also ich würde jetzt retrospektiv gern überprüfen, ob das denn was ihr in der Vergangenheit willkürlich angekündigt oder angeordnet habt, auch das ist ja untersagt.
Ja, klar.
Das kommt ja dazu, also was wir gerade erleben, dass die Ampel sich nicht einigen kann, wie sie denn die Aufarbeitung der Corona-Skandale und das Schreddern von irgendwelchen Protokollen jetzt gerne, wie man das machen soll. Man kann sich nicht einigen, machen wir jetzt irgendwie alle zusammen auf die Wasserrutsche oder einen Stuhlkreis und da wir uns nicht einigen können, machen wir es gar nicht. Das heißt, es ist dann auch noch im Nachhinein untersagt, die damals getroffene falsche Entscheidung in Frage zu stellen.
Es ist eine Art von Geschichtslosigkeit im Leben, ein Leben im Hier und Jetzt, das Rechtfertigungen auch für Vergangenes für völlig überflüssig erklärt. Das erinnert mich an einen Gedanken, den mir mein Philosophieprofessor, den Meisterassistenten Hannah Arendt, der Ernst Vollrath, nahegebracht hat. Und zwar, dass die Nazis, um handlungsfähig zu sein, einerseits Strukturen schaffen mussten, aber andererseits immer großen Wert darauf gelegt haben, dass die Strukturen oder die Argumentationsfiguren, die sie selbst geschaffen haben, dass die nicht sich so verfestigen konnten, dass sie selber sich daran gebunden fühlen mussten, also dass sie sie eingeschränkt haben. Das heißt, es führte zu einer Liquidation der Strukturen, die immer wieder wie eine Schlange aus der Häutung heraus sich selbst neu erschaffen hat, ohne an irgendwas Altes gebunden zu sein. Also die Liquidität von fixen Punkten, auf die man sich beziehen könnte. Hm. Ist das eine Strukturähnlichkeit?
Das darf man bestimmt auch nicht sagen.
Ich mache jetzt ja keinen Nazi-Vergleich. Ich spreche ja über Strukturähnlichkeiten.
Das ist ja was. Ja, wir sprechen ja sowieso nur rein akademisch über Sachen, die auch gar nicht sind. Also.
Nein. Aber wenn das so wäre, also ist das nicht, ist das nicht so? Dieses permanent sich selbst neu erfinden, diese disruptive Verhältnis zu all dem, was man als Machtmittel gestern noch brauchte. Ich finde das ziemlich bedrohlich. Ich fand unsere letzte Sendung schon furchterregend, die heute finde ich noch viel schlimmer.
Ja.
Weil das heißt, es ist jederzeit alles möglich und zugleich ist alles folgenlos.
Ja.
Zumindest für diejenigen, die sich im Momentum des Vollzugs an der Macht befinden. Das ist ja das Schöne. Das ist eine.
Gut, also das Einzige, was wir jetzt noch vollständig verbieten müssen, ist dann so die Reste von Meinungsäußerung, oder? Ich würde gern diesen Gedanken, weil ich die ganze Zeit schon im Kopf, ich würde gern mit dir nochmal über Herrn Trump sprechen.
Darf ich einen Punkt noch machen, bevor wir über Trump sprechen?
Ja. Ich würde gern den.
Achso, okay.
Dann mach erst dann ganz geschickt verbinden. Nee, mach du mal.
Vielleicht hast du den Artikel von Herrn Esfeld gesehen zum Thema Dekolonialisierung der Philosophie in England. Da gibt es so ein Toolkit von einer englischen Universität, die zeigt, wie man überkommene Denkweisen und auch Positionen wie Descartes und vieles andere entlarvt als eurozentrische Machtfiguren und durch die Pluralisierung der postkolonialen Perspektive darauf, die das Ganze entwertet. Was ich damit sagen möchte, dass damit wir den Traditionshintergrund, in dem sowas wie das Argumentieren als Basis der politischen Auseinandersetzung, als Basis der Politik selber nochmal liquidiert wird, als Geste der politischen Befreiung. Mhm. Das heißt, Wissenschaft, Politik, Gemeinwesen beruhen auf Grundlagen, die unsere Tradition geschaffen hat, und definieren Verfahren und formulieren Ansprüche an Sprecher, die dazu beitragen, dass alles einem höheren Gut zugefügt wird, nämlich die Politik der Gerechtigkeit und die Wissenschaft der Wahrheit. Wenn wir uns von diesem Verfahren verabschieden, fällt alles in die Hände der Macht, und das bedeutet nichts anderes als das Recht des Stärkeren.
Ja, du wirst mir damit bessere Laune machen, oder?
Nein, wollte ich nicht. Ich wollte nur noch einen Beleg anführen.
Ja.
Für gute Laune sind die anderen zuständig.
Ja, eben. Das war ja
El Hotzo zum Beispiel.
El Hotzo, ja, ja, schade, dass der nicht mehr da arbeitet.
Das ich finde es ein massiver witzig, Eingriff in die Pressefreiheit. Ja, unsäglich. Unsäglich.
Bestimmt. Ja, er wird schnell wieder eingesetzt.
Ich hoffe.
Bestimmt irgendwo anders. Er ist auch so witzig. Auch wenn sich die Trump-Geschichte sicherlich innerhalb von Stunden jetzt jeden Tag ändert und wir dann immer schon, weil wir noch unseren Ton hübsch machen, wieder zwei Stunden zu früh sind, zu spät sind. Wollen wir das noch kurz rekapitulieren? Mir ist dazu was aufgefallen. Wir sprachen ja, wie alle, über dieses Attentat. Ich glaube, wir müssen das nicht referieren, was da passiert ist. Das weiß jeder. Und auch.
Ehrlich gesagt, glaube ich, weiß niemand, was da passiert ist.
Ja, okay, aber zumindest weiß man, dass da irgendwas, irgendjemand hat.
Es gab einen Zwischenfall und der hatte danach Ohrenschmerzen, angeblich.
Ja, okay, der Rest ist noch irgendwie nicht so ganz klar. Ich habe mich aber trotzdem, das nur unter uns beiden, hört ja keiner zu. Die Begründung von Frau, wie heißt sie? Die Frau vom Secret Service, ich habe ihren Namen vergessen.
Irgendwie Alena Büchs? Nee.
Nee, Frau, nicht Kili, wie hieß sie denn? Also die Begründung, weshalb auf diesem Dach keine Scharfschützen waren,
nämlich?
Die fand ich wirklich stark.
Wie wurde das begründet?
Ja, das wurde begründet und das fand ich sehr schön. In der New York Times hat sie ja auch dann ausgeführt, warum. Denn die Scharfschützen waren schon da, aber im Gebäude. Während der Scharfschütze, wir wollen das jetzt, vielleicht weiß ja auch gar keiner, aber gut, der junge Mann war auf dem Dach. Und auf dem Dach war kein Secret Service Mann, weil das Dach abschüssig ist. Und das kann man ja den Leuten nicht zumuten. Das ist ja gefährlich.
Das ist diese starke feministische starke Sicherheitspolitik.
Begründung. Ja.
Diese mütterliche Fürsorge für den Scharfschützen, wo man sagt, das war ja auch relativ hoch, dieses Dach, wenn da einer runterfällt.
Na eben, du sollst ja den Präsidenten mit deinem Leben schützen, aber wir können dir doch nicht jetzt wirklich ernsthaft. Also das ist so ein bisschen Gefälle, nachher fällst du da runter und verletzt dich oder. Deswegen saßen die Scharfschützen.
Und haben Karten gespielt.
Stand zwischendurch einen Stock tiefer und haben alles genau im Auge gehabt, nur nicht das da oben.
Wusste ich nicht. Interessante Information.
Ja, eine von möglicherweise vielen interessanten Nebelkerzen. Wir haben kurz vorher drüber gesprochen. Ich habe mich geärgert, dass meine Verschwörungstheorie, also immer die abseitigste Verschwörungstheorie ist ja erstmal meine.
Ja.
Und dass die, also der ist überhaupt keiner, Trump ist überhaupt nicht angeschossen worden. Irgendjemand hat irgendwo.
Hat Knallfrösche in den Ring geworfen?
Na, irgendjemand hat schon geschossen, also irgendjemand hinter ihm auch getroffen, also ein paar Meter weiter links. Ist ja ein Todesfall, gibt es ja fraglos. Aber sicherlich nicht auf Trump. Und ich würde jetzt gerne mal die Wunde sehen und das hat er bestimmt einfach nur sich. Also bestimmt irgendwie eine Tomate ans Ohr gedrückt und gesagt, ich wäre beinahe erschossen worden. Da kann ja jeder kommen. Also, ich verstehe die Empörung von allen, die zuhören. Was ist denn das für eine irre Theorie? Ich war überrascht, dass die Linksgrünen genau diese Theorie benutzt haben. Und gesagt haben, das, was ich jetzt gerade entwickelt habe, das kommt jetzt plötzlich von den Regierenden.
Ja. Was bedeutet, wie würdest du das deuten? Gibt es eine Böttcherisierung der Grünen oder eine Vergrünung des Böttcher?
Es ist.
Oder ist die Lage einfach sehr, sehr komplex?
Na, schau mal, das war früher so, dass man sagt, wenn jetzt der Böttcher oder Bröckers oder ja. Christian Walter hieß ich, glaube ich, früher, also dann sagt, ich habe Zweifel an der Darstellung, 11. September, das waren jetzt Osama und seine 19 Teppichmesser. Und das hat ja auch keiner kommen sehen. Und wenn jemand dann Zweifel äußert, wird er sofort mundtot gemacht. Mhm. Also wenn nicht tot, dann zumindest mundtot, dass man sagt, sowas albernes, lächerlich. Also diese, das Gleiche mit der Pandemie, das ist jetzt was Neues und das war noch nie da. Und wenn jemand Zweifel hat, dann hat ja die Macht, inklusive Presse, unterdrückt oder zerstört sofort diese skeptische Ansicht. Das passiert jetzt gerade nicht. Es sind hier plötzlich drei Narrative, die nicht weggebügelt werden. Das finde ich ganz überraschend. Also ich bin an einer Stelle, wo ich denke, was ist denn jetzt los? Warum können jetzt die unterschiedlichsten Ideen von links, rechts, überall im Raum stehen bleiben, ohne dass die Medien und die Powers to be das sofort unterdrücken?
Ich habe dazu eine Verschwörungstheorie, du wahrscheinlich auch.
Oder? Ja, ich auch, ja. Aber mach du mal erst.
Nee, du bist ja, das ist ja dein Beritt.
Na, für mich ist es so, wenn das jetzt noch ein bisschen so weitergeht, man sagt, jetzt gibt es diese Verschwörungstheorie, das war jetzt der Secret Service selber, oder der Biden wollte den erschießen und deswegen hat er keine aufgepasst.
Der Staat wollte ihn töten, weil er für den Frieden war.
Oder das war jetzt einfach nur so ein Fake von ihm selber, damit er irgendwie dann als Heiland den garantiert Präsident wird. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, pass mal auf, wir verbieten das jetzt ganz.
Was verbieten wir ganz? Das Schießen auf Präsidenten?
Nein. Überhaupt diese ganzen Verschwörungstheorien von links, rechts und von allen Seiten. Das ging ja echt wirklich sehr, sehr schnell, dass man jetzt sagt, jetzt können plötzlich alle die irrsten Theorien in den Raum stellen. Das verunsichert doch nur. Und jetzt sind im Grunde links und rechts der gleichen Meinung, man muss sowas jetzt wegzensieren. Das ist ein überraschendes Ergebnis.
Ach so, das wäre deine. Ich wäre hier ganz naiv was anderes gesagt. Also ich glaube, dass das Streuen von Verschwörungstheorien ist ja eine Form des Regierens. Weil du die Urteilskraft dann der mündigen Bürger so überforderst, dass sie sich einer absoluten Ungewissheit ausgeliefert sehen. Das heißt, was du halt, deshalb würde ich das nicht verbieten, sondern ich würde da noch mehr von machen. Also das Verrückte ist ja, wir haben einen unglaublich stark dokumentierten Tag und zugleich, also wir haben halt diese Augenzeugenvideos, die diesen komischen krabbelnden Jungen auf dem Dach zeigen. Wir haben halt Fotos, wo du die Kugel vorbei zischen siehst, angeblich. Du siehst Trump, wie er auf dem Boden fällt und danach hat er was Rotes am Ohr. Also das heißt, das ist sozusagen vor den Augen der medialen Welt geschehen und zugleich ist die Möglichkeit der Aufklärung damit nicht erleichtert, sondern erschwert. Insbesondere, weil du ja nicht ausschließen kannst, dass es sich um Deepfake-Bilder noch handeln könnte, möglicherweise. Und dass das Zusammensetzen der Bilder nicht zwangsläufig in eine logische Erklärung münden mag. Also was ist da wirklich los? Und das Ganze wird dann, also diese, ich glaube, dass es eher mündet in ein generelles Misstrauen in die Aufklärbarkeit von Sachverhalten überhaupt, was dann beim wohlmeinenden Bürger dazu führt zu sagen, naja, ist ja sowieso egal, die Mühe mache ich mir gar nicht. Diese Anstrengung, mir selbst ein Urteil zu bilden, die ist sowieso fruchtlos, weil die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind. Eine Frustration des Bürgers.
Verstehe ich, aber die Alternative ist natürlich, wenn man sagt, wir als gute Eltern, du und ich, also jetzt einfach sagen, da werden jetzt den ganzen Tag die wildesten und verwirrendsten und die Kinder steigen irgendwie auch gedanklich inzwischen aus, weil jetzt sagt wieder einer, das stimmt jetzt nicht und das waren die Aliens und da ist was manipuliert worden. Und jetzt haben wir mal auf den Tisch.
Entschuldigung. Long niesen.
Jetzt haben wir mal auf den Tisch und beenden diese ganzen Diskussionen.
Ja.
Weil wir da zu viel erlaubt haben. Also im Grunde erlauben sie jetzt wieder zu viele Verschwörungstheorien. Aber denk mal bitte einen Schritt weiter, um dann zu sagen, als guter Vater und als gutes Facebook, Google und der Einzige, der sich ja noch gewehrt hat zuletzt, war ja, glaube ich, Herr Musk, der noch sagt, ich lösche jetzt nicht einfach irgendwelche Meinungen. Im Grunde wird der gute Vater dann sagen, so nach dieser ganzen Trump-Diskussion beende ich das jetzt ganz. Es gibt jetzt nur noch meine eine Meinung und der Rest wird überhaupt nicht mehr kommuniziert.
Und die Leute werden dankbar sein, weil die Überforderung
links, rechts, Mitte, alle sind dann dankbar, weil man gesagt hat, was wir da gerade erlebt haben, das war ja wirklich ein Albtraum. Da ist einfach nur noch schwindelig geworden. Also Eigentlich finde ich das ganz clever gespielt,
ja,
dass man das jetzt kurz zulässt. So wilde Dinge, mal gucken, was da noch kommt.
Na Mensch. Oh. Hat das Ganze ja doch mal was Gutes.
Ja, was denn? dass wir demnächst überhaupt keine Fragen mehr.
Ja.
Gab es nicht schon mal so Phasen in der Menschheitsgeschichte, wo man einfach immer, wenn man unsicher war, den Fürsten fragt oder
den, ja, den Gott, Schaffen. Aber das Schöne ist, man hatte ja dann eine allmächtige, eine allweise und eine allgütige Instanz in Form von Gott, dem sich die endliche menschliche Vernunft anvertrauen durfte, weil er auch die Welt und die Geschichte in seinen Händen hielt. Das mit den Göttern ist ja relativ schwierig heutzutage, also zumindest halten sie sich ein bisschen zurück in der politischen Debatte. Mhm. Aber die Neigung jetzt durch Wahrheitsministerien, Innenministerinnen oder Leitmedien das Ganze zu klassifizieren, das ist natürlich schon gegeben. Hm.
Ja.
Mensch.
Bei allem Amüsement, das wir ja immer noch gerne verbreiten, sehen wir das, glaube ich, beide jetzt beim Weg in die, in die Sommerfrische. Doch mit einer gewissen leisen Sorge. Ich will es mal positiv formulieren. Wir haben ja letztes Mal gesagt, nicht mein Tisch. Also die Kinder sollen sich kümmern oder die Jugendlichen, das ist ja deren Zukunft. Und gestatte mir die hässliche Bemerkung. Ich denke, auch die Frauen sollten sich mal kümmern. Ich halte nämlich viel von Frauen. Also nicht von der da, aber von Frauen grundsätzlich. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich sage das immer zu meiner Frau. Ihr müsstet doch eigentlich, und das denke ich schon länger, wenn da solche Stracks und so weiter auftreten oder auch Frau Büchs oder die Männer irgendwie beim Schwimmen mitmachen und sagen, ich habe gewonnen, dann müsstet ihr doch eigentlich als Frauen, als vernünftige Frauen, 80-90%, ich bin Romantiker, müsst ihr eigentlich sagen, das ist ja irre, was diese Weiber da von sich geben. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich finde ich sehe eine gewisse Zuständigkeit bei den von mir sehr geschätzten und respektierten Frauen, die irren Weiber zu stoppen. Ich sehe die nicht unbedingt bei uns. Wir sind dann ja alte weiße Männer, die hässliche Dinge über Frau Kohl sagen. Du siehst skeptisch aus. Du
willst nee, ich finde, es ist die Ambivalenz der Emanzipation. Also dass offensichtlich hier auch nicht nur der alte weiße Mann, sondern auch die attraktive junge weiße Frau, insofern sie Feminismus mit Femininität in Verbindung bringen möchte, auch disqualifiziert ist und von diesen Figuren an den Rand gestellt wird. Und ich glaube schon, dass ich das korrigieren muss. Ich sehe aber bei meinen Töchtern zum Beispiel eine große Tendenz, das zu kritisieren. Also die hatten einen riesen Hass zum Beispiel auf gewisse politische Präsenz von Sportmoderatorinnen bei der Europameisterschaft. Mhm. Die haben einfach gesagt, die sitzt doch nur da, damit es politisch wird.
Okay.
Ja, also ich sehe das schon, dass die das sehen und dass sie auch dass sie dann sowas sagen wie nicht in meinem Namen. Also mir tut ihr damit keinen Gefallen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass die Frau als politisches Thema ausgedient hat und durch das Diversitätsthema ersetzt wurde. Also dass sozusagen der Transmann beim Frauenschwimmen einen höheren politischen Ballungswert hat als die normale Frau, die dadurch nicht mehr in ihrer Sportart sich austoben kann. Aber das müssen tatsächlich, das sollten die Frauen dann zurückerobern. Also wenn wir nochmal einen Rückgriff nehmen kann auf Alena Büchs, dann ist möglicherweise nicht Alice Weidel die größte Bedrohung für die Emanzipation der Frau, sondern genau diese Diskurse, von denen du jetzt sprichst.
Ich wollte mich auch nicht wieder unbeliebt machen, im Gegenteil. Also dass ich einfach sage, wir unterstützen euch nach Kräften. Mhm. Wir sind doch sehr für die Emanzipation, Gleichberechtigung und alle Menschen werden gleich behandelt, oder?
Ja.
Aber
sie sind nicht gleich, das ist das Schöne.
Wenn euch, na genau, da gibt es ja eben auch große Unterschiede und auf die legen wir ja auch großen Wert und die Frauen, die ich kenne, eben auch. Und man sagt, müsstet ihr euch jetzt nicht dann äußern und Frau Büchs von der Bühne ziehen? Das können ja nicht wir machen. Dazu sind wir schon zu weit aus dem Fenster diskreditiert, Matthias. Aber volle Unterstützung.
Zumal sind wir ja auch hormonell vorbelastet, was Alena angeht. Also da.
Ja, gut.
Die entwaffnet uns doch mit ihrem. Ja.
Mit allem.
Mit allem.
Ja. Ja, da sind wir einfach wehrlos. Ja. Deine Mutter. Gut. dann machen wir jetzt ein bisschen Urlaub oder so. Oder irgendjemand macht Urlaub. Du machst Urlaub? Willst du weg?
Nein.
Wir arbeiten einfach weiter, aber alle anderen machen Urlaub. Und mehr wissen wir gerade gar nicht, oder? Wir kommen dann vielleicht irgendwann wieder.
Genau.
Na, wir kommen bestimmt irgendwann wieder, wissen noch nicht wann. Es läuft jetzt 3 Wochen das Programm aus dem Freunde-Kanal. Ich danke nochmal allen, die das ermöglicht haben. Ich fand das wirklich, was wir da gemacht haben, wirklich schön. Also das ist das Gespräch über den freien Willen, über die Heldenreise und deinen Vortrag. Und du darfst den Titel jetzt nochmal sagen, der läuft, glaube ich, in 2 Wochen.
Sex hatte ich schon, aber What the fuck is Gender? Und das thematisiert genau diese Geschlechterfragen, genau.
Ja, ich weiß. Deswegen passt es ja da auch hin. Und ich habe heute beim Einrichten von irgendwelchen Studioräumen hier auch gesagt, wir machen das jetzt tatsächlich fast auf den Tag genau 3 Jahre, Matthias. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Nee.
Ja, wir haben am 18. Juli, nee, irgend sowas. Also jedenfalls fast 3 Jahre. Und ich finde uns, muss man ja mal sagen, wahnsinnig vorausschauend und clever, dass wir dann eine kleine Pause machen, ob die jetzt 3 oder vielleicht auch 2 Wochen mehr werden, mit der europäischen Notrufnummer 112, 3 Jahre später. Genauso haben wir das doch geplant.
Natürlich.
Von Anfang an.
Ja.
Ja. Also du kannst mich immer anrufen und nicht alle bitte, aber freue mich, wenn du mich anrufst. Wir machen jetzt mal kurz Pause.
Ja.
Wir geben Zeichen und was dann wo wie passiert Ende August ist sicherlich wieder irgendwas auf diesem Kanal und vorher die sehr schönen Sachen. Ermöglicht von unseren Unterstützern.
Es lohnt sich wirklich.
Ja, ich gucke mir das auch nochmal an.
Ich habe sowieso auch schon wieder vergessen, was ich alles gesagt habe. Also
ja, eben, das ist ja der Vorteil an Alzheimer, dass man sofort vergessen hat. Da freut man sich dann immer. Boah, super. Ja.
Gut.
Ich könnte nochmal die erste Folge einstellen, aber die war so wackelig im Tun. Überlege ich mal. Gut. Wir genießen jeden Tag und hoffen, dass sie das Hirn vom Himmel fällt oder Herz über den Sommer.
Die Geschichte ist offen.
Ja, sowieso. Ja, hoffen wir, dass wir uns dann demnächst alle heil wiedersehen. Ja. Habt einen schönen Sommer.
Genau. Genießt ihn.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.